Bei mir am Telefon Dr. Robert Feustel, Institut für Soziologie an der Universität Jena. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe Sie angerufen, weil ich dachte, ich spreche mal mit Ihnen über die sogenannten Hygienedemos. Die finden ja in Erfurt mittlerweile jede Woche Samstag statt. Und da treffen sich auch immer ziemlich viele Leute, die sozusagen ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen laut auf dem Domplatz herausbrüllen. Und man fragt sich als Zuschauer oft, haben die denn recht? Ist es denn wirklich so, dass man gegen diese Corona-Maßnahmen aufbegehren müsste?
Wenn Sie mich so pauschal fragen, ist die Antwort ganz pauschal einfach, die haben nicht recht. Weder mit dem Umstand, dass man aktuell aufbegehren muss. Es gibt immer Gründe aufzubegehren. Es gibt auch immer Gründe für Kritik. Die Frage ist nur, welches Aufbegehren und welche Kritik werden formuliert. Aktuell würde ich nicht sagen, dass die Corona-Maßnahmen tatsächlich den Impuls oder das Ziel haben, die Freiheitsrechte einzuschränken. Da wird schon recht genau abgewogen zwischen verschiedenen Rechtsgütern, zwischen verschiedenen Fragestellungen. Es ist eine schwierige Situation und es ist nicht so leicht, das zu entscheiden. Und ich würde sagen, dass da einiges auch richtig gelaufen ist. Wenngleich man immer dazu sagen muss, dass Kritik nie falsch sein, doch Kritik kann auch falsch sein. Kritik ist nie unsinnig, nie per se unsinnig. Aber die Kritik, die auf Hygienedemos vorgetragen wird, auf den Demos, die diesen komischen Namen tragen, die ist auch inhaltlich sehr schwer haltbar und, um ehrlich zu sein, einigermaßen abseitig und irre.
Jetzt wird ja dort immer behauptet, dass wir in einer Diktatur leben würden, weil ja sozusagen Frau Merkel mit ihren Worten den Menschen einen Maulkorb umgebunden hat. Aber aktuell ist das doch gar nicht so, oder?
Nee, das ist nicht so. Und ich glaube, wenn die Akteure auf diesen Demos mal kurz ehrlich mit sich wären, würden sie das auch einsehen. Sie haben große Schwierigkeiten, ihre Narration, ihre Erzählung aufrechtzuerhalten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Akteure vor Ort eher sich die Diktatur wünschen, damit sie dann gegen etwas antreten können, was es aktuell gar nicht gibt. Das ist schon eine Art Ideologie oder ein Wahn, der bestimmte Bedürfnisse befriedigt, bedient, die aber mit Wirklichkeit da draußen wenig zu tun haben.
Es sind ja oft auch Verschwörungstheorien dabei. Berühmte Theorien sind ja zum Beispiel dieser Impfstoff, der der die Menschen sozusagen steril machen soll. Dann gibt es ja den Chip von Bill Gates. Es gibt die Adenochrom-Substanz aus Kindergehirnen. Was denken Sie aber, warum haben solche Gruppen, obwohl das so abstruse Vorstellungen sind und aber auch so prominente Beispiele dabei verbreiten, wie Xavier Naidoo zum Beispiel oder Attila Hildmann, also Menschen des öffentlichen Lebens, warum haben die so viel Zulauf, obwohl das so abstrus ist, was die verbreiten?
Zunächst bin ich mir gar nicht sicher, ob die so viel Zulauf haben oder ob wir nicht in so einer typischen Medienlogik stecken, dass bestimmten Verrückten sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zuteil wird, dass man das Thema hochjazzt. Ich glaube, es sind so 5, 6, 8% in Deutschland, die geneigt sind, solchen Theorien zu glauben. Es sind noch ein paar mehr, die an Homöopathie glauben. Das ist auch Geisterkunde. Aber ich glaube, das ist so eine Medienlogik, das Thema hochzuschreiben. So ganz groß ist das eigentlich gar nicht. Andererseits gibt es soziologisch erklärbare Gründe, warum Menschen so eine Sachen sagen oder so eine Sachen tun. Einerseits, also Verschwörungstheorien haben im Wesentlichen zwei Funktionen. Die eine Funktion ist, Ordnung ins Chaos zu bringen, eine komplizierte, unüberschaubare Welt mit unklaren Perspektiven zu sortieren und dann zu erkennen, wie die Dinge zusammenhängen. Das ist die eine große Funktion von diesen irren, wirren Theorien, weil auf einmal in eine komplexe, schwer überschaubare Situation, in der man selbst keinen Durchblick hat, Ordnung kommt. Es gibt einen bösen Akteur und es gibt die armen Opfer. Also es gibt sozusagen eine Zweiseitigkeit von Gut und Böse und es gibt Ordnung in dem ganzen Spiel. Das führt dazu, dass sozusagen völlig, völlig abstruse, wirre Zusammenhänge aufgebaut werden, weil es einem Unsicherheitsgefühl es bearbeitet ein Unsicherheitsgefühl. Es gibt eine gewisse Sicherheit zu sagen, ich weiß jetzt endlich, wer der Feind ist und wo das Problem liegt. Die andere Funktion von Verschwörungstheorien ist das überlegene Wissen. Die Akteure können mit der vermeintlichen Erkenntnis, die Verschwörung aufgedeckt und erkannt zu haben, sich selbst das Gefühl geben, dass sie es besser wissen als alle anderen. Das ist so ein subtiles Moment von Überlegenheitsgefühl. Daher kommt auch diese permanente Rhetorik von Selberdenken und die eigentlichen Zusammenhänge erkennen. Da werden gleichzeitig alle anderen, die nicht dran glauben, sozusagen für dumm erklärt. Und aus diesen zwei sozusagen Elementen setzt sich die Motivation zusammen, solchen Dingen nachzurennen. Einerseits die ordnungsstiftende Funktion und andererseits der Ego-Boost, um das mal unsauber zu formulieren.
Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das bei der AfD ähnlich funktioniert. Die sind ja auch oft Teil dieser Demonstrationen, zumindest hier in Erfurt. Und die sind ja auch in Thüringen sehr, sehr, sehr beliebt und man hat das Gefühl, dass es ähnlich dort ist, dass man sich auf so eine Angstschiene draufsetzt und dem BürgerInnen einen vermeintlich sichereren Weg sozusagen beschert, oder?
Ja, es gibt eine große Schnittmenge zwischen Verschwörungsideologien und rechten Denken. Oder anders gesagt, rechtes Denken ist strukturell immer verschwörungsideologisch aufgeladen. Die Rechte, die AfD, gerade die Thüringer AfD, redet seit langer, langer Zeit von so Fantasien wie Umvolkung, von dem großen Austausch, von der vermeintlichen Flüchtlingsarmee, die eingeladen wird. Das sind alles Elemente, die auf eine ähnliche Funktionsweise treffen, wie das andere Verschwörungstheorien auch machen. Also kurz gesagt, rechtes Denken ist substanziell und strukturell verschwörungstheoretisch. Also die gehen sehr oft davon aus, dass irgendwelche geheimen Mächte im Hintergrund Deutschland sozusagen abschaffen wollen. Das ist sozusagen traditionell so. Der Antisemitismus ist im Prinzip eine riesengroße Verschwörungstheorie. Sie kennen das, die Weisen von Zion, was auch immer. Da gibt es relativ vieles, recht ausschweifend. Das ist alles auf einem ähnlichen verschwörungstheoretischen Muster. Deswegen sind die rechten Akteure auch so gut anschlussfähig an diese Verschwörungsdemos. Die tummeln sich da und versuchen sozusagen ihr Klientel, ihre Adressaten zu vergrößern, indem sie sozusagen Homöopathie-Anhänger und Impfgegner sozusagen abzufischen und das Ganze in so eine vermeintliche Querfront zu integrieren, die im Prinzip immer nur zum Preis der Rechten zu haben ist. Immer ist die Erzählung, wir armen Deutschen sind die Opfer und irgendwer von außen will uns vernichten.
Was würden Sie sagen, ist da auch ein Fünkchen Wahrheit in jeder Verschwörungstheorie drin?
Nee, das ist so eine Phrase, dass überall ein Fünkchen Wahrheit drin ist. Es gibt natürlich Details sozusagen, die für sich genommen, die allein betrachtet, nicht falsch sind, zumindest nicht zwangsläufig. Es gab die 4+2-Verträge und natürlich hat das Grundgesetz, haben die Siegermächte das Grundgesetz genehmigt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist auch aus der Sicht von der 40er Jahre total nachvollziehbar, dass diejenigen Mächte, die sozusagen Nazi-Deutschland besiegt haben, sich dann Vetorecht vorbehalten. Was aber sozusagen der Unterschied ist zwischen bestimmten Einzelelementen, die möglicherweise eine Beachtung haben, finden könnten, und den Rechten und anderen Verschwörungsideologien, ist, dass Recht und andere Verschwörungsideologien immer Zusammenhänge sehen und immer eine Intention bestimmter Akteure annehmen. Sie nehmen immer an, dass es so eine Art Weltverschwörung gibt. Das sind mal die Juden, mal sind es die Katholiken, ist ganz unterschiedlich, die gemeinsam agieren, um Deutschland zu schaden. Das ist der Unterschied. Ja, man kann natürlich sehen, dass Bill Gates eine Menge Geld an die WHO spendet. Das ist nicht so viel, wie behauptet wird. Aber wenn man sozusagen von diesem einen Faktum, das vielleicht stimmt, darauf hochrechnet, dass Bill Gates irgendwie alle Menschen und vor allem alle Deutschen verchippen und versklaven will, dann ist es auch nicht mehr relevant zu sagen, dass vielleicht ein Überweisungsdetail sogar stimmt in dem Plot.
Denken Sie, dass das Internet eine große Schuld daran trägt, auch dass eben solche Verschwörungstheorien leichter sozusagen beim normalen Bürger ankommen?
Es ist schwer zu sagen. Was es auf jeden Fall produziert haben dürfte, ist der Umstand, dass sich verschiedene Verschwörungselemente besser zusammenfinden. Es gibt quasi jetzt, was früher sozusagen kleine Zirkel gewesen sein dürften, von mir aus kleine Stammtische, dafür gibt es jetzt einen größeren sichtbaren Rahmen. Da gibt es sozusagen Verknüpfungen, ja, Querschnitte, die vorher so einfach nicht möglich gewesen wären. Es gibt die Möglichkeit ist da, so phantasmatische Quellenbestände als Belegstellen für sich selbst zu produzieren. Also ich kann sozusagen noch jeden Verschwörungsunsinn mit 5, 6 anderen YouTube-Videos belegen und kann sagen, ich habe einen Haufen Quellen, auch wenn diese Quellen wiederum nur auf andere YouTube-Videos verlinken oder verweisen. Ich kann also so eine Art Belegzusammenhang produzieren. Das wird diesen Verschwörungstheorien durchaus sozusagen nützlich gewesen sein. Und was vielleicht noch so ein Faktor ist, ist, dass die vom Internet forcierte mediale Logik der Aufmerksamkeit bestimmten Ideologien in die Karten spielt. Die Presse springt sehr gern drauf an. Diese Hygienedemos sind verschwindend gering gewesen im Verhältnis zu den Black Lives Matter-Demos der letzten Tage. Und dennoch haben sie ein viel größeres Medienecho produziert. Warum das so ist, kann ich Ihnen so gar nicht so genau sagen, aber es gibt so eine gewisse, so eine Anreizstruktur, über diesen Irrsinn zu berichten. Ich bin schon länger der Ansicht, man sollte nicht jeden Unsinn medial auch noch zu intensiv begleiten. Also wenn Attila Hildmann noch irgendwelchen Blödsinn erzählt, kann er das gern machen, aber ich muss es nicht berichten.
Denken Sie jetzt, wenn die Corona-Maßnahmen so langsam gelockert werden, Thüringen ist da ja eigentlich auch ziemlich vorgeprescht, dass auch sowas weniger wird, oder besteht eher die Gefahr, dass das sozusagen nur die Spitze war und dass es jetzt einfach noch mehr aufgerufen wird und mehr übertrieben wird, auch so diese ganze schlechte Stimmung gegen die da oben und so weiter und so fort?
Ich denke schon, dass ein Teil der Akteure von diesen Demos sich nach Hause zurückziehen wird, weil ihr Gegenstand verloren geht und weiß schon, das kann man aktuell schon beobachten, immer noch krassere Kopfstände, noch komischere Sachen braucht, um das zu begründen, wogegen man antritt, auch wenn es das gar nicht mehr gibt. Das sieht man jetzt schon bei Xavier Naidoo und bei Attila Hildmann, bei diesen zwei Speerspitzen dieses ganzen fast schon lustigen Zusammenhangs, die immer neue Drehungen einbauen müssen, die immer abstruser werden. Und man kann schon hoffen, dass unterwegs der ein oder andere, der das liest, mitbekommt, feststellt, hupsala, das ist jetzt doch eher unwahrscheinlich, dass die Zusammenhänge diejenigen sind, dass die Antifa von den Katholiken bezahlt wird, was da als letztes kam. Also man kann schon vermuten, dass der Irrsinn dieser Verschwörungsideologien doch dazu führt, dass mal ein paar Leute sozusagen nicht mehr öffentlich auftreten wollen. Andererseits ist diese schlechte Laune und diese latente Aggressivität, die in Gesellschaften gegenwärtig vorhanden ist, die wird das deswegen nicht weggehen. Zumindest nicht kurz- oder mittelfristig, nehme ich an. Wohin die sich dann kanalisiert, das kann ich nicht sagen.
Eine letzte Frage. Denken Sie, die Politik könnte insgesamt mehr machen, um vielleicht auch ein bisschen an diesen schlechten Stimmungen zu schrauben oder den Menschen auch mal wieder begreiflich zu machen? Mensch, aber guck doch mal, wir machen doch für euch die Politik.
Da gäbe es jetzt viel. Das wäre jetzt ein großer Schwenk zu einem ganz riesengroßen Thema, und zwar einer neuen, völlig veränderten Sozialpolitik. Man müsste die Schere zwischen Arm und Reich schließen, die leicht abgehängten ländlichen Regionen wieder anbinden an Zuganbindungen, die Schulen besser ausstatten. Da gäbe es sehr viel zu sagen, was sozialpolitisch zu tun wäre. Ob das jetzt kurzfristig sozusagen die schlechte Stimmung lindert, das weiß man nicht so genau, aber es gibt sehr viel zu kritisieren in Politik. Ich würde sozusagen nicht sagen, dass wir eine Gegenüberstellung haben von schlecht gelaunten Bürgern und einem guten Staat. Das ist viel zu einfach. Es ist nur die Frage, wohin sich sozusagen so eine tief sitzende Verunsicherung in Gesellschaften dann entwickelt und wie ein Staat agieren kann. Ich glaube schon, dass die staatlichen Instanzen den Ruf hören sollten, um sozusagen an bestimmten Stellen gegen das, was man gern mal die Herrschaft des Reichtums nennt, gegenzusteuern. Und das passiert noch viel zu wenig.
Vielen Dank, Dr. Feustel. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Keine Ursache.
Und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.